Guten Abend, auch meinerseits. Wir wollen weiter in dem zweiten Thessalonicher Brief lesen. Es ist ein sehr herausfordernder Text, den wir uns heute anschauen wollen, und da möchte ich uns einladen, eure Bibeln zu öffnen. Die Brüder werden das bestimmt, den Text wieder an die Wand werfen. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Und lese erstmal aus dem 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 1, Abvers 3. Ich lese das ganze Kapitel, weil das so zusammenhängend ist, und wir schauen mal, wie weit wir heute Abend kommen. 2. Thessalonicher, Kapitel 1, Abvers 3. Wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, Brüder, wie es angenehm ist, weil euer Glaube reichlich wächst und die Liebe zueinander bei jedem Einzelnen von euch zunimmt, so dass wir selbst uns euer rühmen in den Gemeinden Gottes wegen eures Ausharrens und des Glaubens in allen euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr erduldet. Sie sind ein Beweis des gerechten Gerichtes Gottes, dass ihr des Reiches Gottes gewürdigt werdet, um dessen Willen ihr auch leidet. So gewiss es bei Gott gerecht ist, denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis zu vergelten und euch, den Bedrängten, mit Ruhe zusammen mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht im flammenden Feuer. Dabei übt er Vergeltung an denen, die Gott nicht kennen, und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorchen. Sie werden Strafe leiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke, wenn er kommt, um an jenem Tag in seinen Heiligen verherrlicht und in allen denen bewundert zu werden, die geglaubt haben. Denn unser Zeugnis an euch ist geglaubt worden. Deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch würdig erachte der Berufung und dass er alles Wohlgefallen an der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft vollende, damit der Name unseres Herrn Jesus in euch verherrlicht werde und ihr in ihm nach der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Ich weiß, ein sehr umfangreicher Text, aber wir werden versuchen, Schritt für Schritt, Vers für Vers, da entlang zu gehen und uns einzelne Passagen genauer angucken, die anderen streifen oder versuchen, im Zusammenhang zu betrachten. Ich fange mal an mit Vers 3, wie wir hier lasen. Wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, Brüder, wie es angenehm oder wie es angemessen ist, oder andersrum, wir können gar nicht anders, heißt es in einer anderen Übersetzung. Zunächst einmal alle Zeit oder immer, alle Zeit für euch danken, alle Zeit ist immer, ist jedes Mal. Und Paulus spricht davon, wir müssen das tun, alle Zeit für euch danken und müssen. Die Herkunft vom Wort ist, ich habe noch etwas zu zahlen müssen. Es ist eine Verpflichtung, eine Schuld, die beglichen werden soll. Und damit vergleicht Paulus den Dank an Gott. Wir sind schuldig, Gott gegenüber für euch zu danken. Wir müssen ihm etwas zurückgeben, was wir ihm schuldig sind. Und wir können gar nicht anders als diesen Dank an Gott zurückgeben für euch. Er wird das auch später genauer erklären, was ist die Grundlage oder die Ursache dieses Dankes. Aber erstmal wollte ich da zurück kurz stehen bleiben. Wir hatten vor ein paar Bibelstunden uns das Danken im 1. Thessalonicher Brief nochmal genauer angeschaut. Es ist der Wille Gottes, dass wir dankbare Menschen sind. Und an dieser Stelle sagt Paulus, ich bin schuldig. Ich muss etwas zurückgeben. Ich bin schuldig vor Gott, etwas zu tun und in diesem Fall zu danken. das Ausmaß dessen, wenn Menschen, die Gott erfahren, aber ihm trotzdem den Rücken kehren und wie es auch im Römerbrief im ersten Kapitel heißt, sie wussten von Gott, die Menschen wussten und kannten Gott, aber was haben sie nicht getan? Sie haben nicht gedankt. Und dann heißt das mehrmals, und Gott hat sie dahingegeben. Und Gott hat sie dahingegeben. Ein Mensch, der von Gott weiß und erfährt und Gott erlebt und nicht dankt, der bleibt Gott etwas schuldig. Und Paulus sagt, wir müssen Gott alle Zeit für euch, Brüder, danken. Denn es ist angemessen, es geht gar nicht anders. Und jetzt erklärt er weiter, was der Inhalt dieses Dankes ist. Weil euer Glaube reichlich wächst oder wächst und immer stärker wird und die Liebe jedes Einzelnen von euch allen gegenüber zunimmt. Zwei Dinge nennt er. Weil euer Glaube immer stärker wird und wächst und zunimmt und eure Liebe, die Liebe zueinander, das Wort, was hier für Liebe gebraucht wird, ist ein Wort, was nicht Liebe unter Freunden beschreibt. Du gibst mir etwas und ich gebe dir etwas. Du bist nett zu mir, dann bin ich auch nett zu dir. Sondern dieses Wort beschreibt die Liebe, die Gott zu den Menschen hat. Wenn er seine Sonne scheinen lässt auf Gute und Böse, unabhängig davon, ob wir das verdient haben oder nicht. Und Paulus sagt, wir sind Gott schuldig, wir sind Schuldner vor Gott, ihm zu danken für euch. Und dann wendet er sich an die Gemeinde. Und zwei Dinge sind der Grund und für diese Schuld Gott gegenüber ganz besonders. Euer Glaube, er wächst, nimmt zu. Und das Zweite, die Liebe des Einzelnen zu allen anderen, die Liebe zueinander. Glaube und Liebe, das sind die Zeichen des Lebens. Und das sehen wir immer wieder, wenn wir vor allem in den Briefen lesen, wenn Glaube und Liebe erwähnt werden, dann ist das mit Dank verbunden. Und das wird oft am Anfang der Briefe genannt. Ihr lebt, da ist Leben vorhanden, da pulsiert geistliches Leben. Und geistliches Leben äußert sich darin, dass Menschen glauben und dass Menschen lieben und dass der Glaube wächst und zunimmt und dass die Liebe zueinander und auch zunimmt. Ein deutliches Zeichen vom geistlichen Leben. Und so, dass wir selbst uns euer rühmen in den Gemeinden Gottes, sagt er in Vers 4. Wir rühmen uns für euch oder an eurer Stelle. Eine andere Übersetzung, ich fand das sehr, sehr interessant, wie die Neue Genfer übersetzt. Deshalb stellen wir euch auch voller Freude und Stolz den anderen Gemeinden Gottes als Vorbild hin und rühmen uns für euch. Sogar das Wort Stolz wird hier gebraucht. Ja, positiver Stolz, ich weiß es nicht, aber Paulus gebraucht auf jeden Fall dieses Wort rühmen. Wir rühmen uns euer, wenn wir andere Gemeinden besuchen und von euch erzählen, wenn wir von eurem Glauben und eurer Liebe erzählen. Dieses Rühmen ist ein Prahlen, ist ein wahrscheinlich mit laut reden, schreien, rufen verbunden, mit es ist verwandt mit frohlocken und sich rühmen. Es ist schon ein starkes Wort und Paulus gebraucht dieses Wort. Wenn wir an euch denken, sind wir schuldig, Gott zu danken für euren Glauben, eure Liebe. Und wir rühmen uns auch. Wir erzählen das lautstark in den benachbarten Gemeinden von dem, wie ihr lebt, wie ihr mit Gott lebt, von eurem Glauben, eurer Liebe. Und worin äußern sich dieser Glaube und Liebe? Und jetzt kommt er und bringt das auf den Punkt. Weiter in Vers 4, wegen eures Ausharrens oder eurer Standfestigkeit und Glaubens in allen Verfolgungen und Drangsalen, die ihr erduldet. Der Inhalt des Glaubens, der war sehr entscheidend was haben diese Menschen vor allem geglaubt, gerade in einer Zeit, wo sie bedrängt werden. Und Paulus sagt, dieses geistliches Leben, was in euch entstanden ist, wofür wir Gott schuldig sind zu danken, das äußert sich darin, wie ihr mit Bedrängnissen und Verfolgungen umgeht. Und zwar, ihr begegnet sie standhaft und im Glauben. Drangsal, Bedrängnisse, das Wort beinhaltet wirklich etwas zusammendrücken und das Bild der Trauben in der Presse ist da sehr deutlich und daran dachte der Jude sehr schnell dran, wie eine Traube unter die Presse kommt und es wird der Saft aus ihr gedrückt oder auf dem Weg, es wird immer enger, immer enger. Ich werde zusammengedrückt, zusammengepresst und in so einer Situation war diese Gemeinde in Thessalonich. Aber die Frage, die sich hier stellt, ist, was war denn der Glaube dieser Menschen? Warum gebraucht Paulus gerade im Zusammenhang mit Bedrängnis, mit Einengung, mit Verfolgung, warum gebraucht er da dieses Bild des Glaubens? Und er sagt, gerade in den Bedrängnissen glaubt ihr. Und ich habe diesen Text immer wieder gelesen und immer wieder versucht, den zu verstehen, zu entschlüsseln. Warum ist dieser Zusammenhang da? Paulus spricht vom geistlichen Leben in dieser Gemeinde, was sich in Lieben und Glauben äußert. Das waren gläubige Menschen. Und ganz konkret in ihrer Situation, wo sie bedrängt wurden, spricht er in dieser Bedrängnis, seid ihr standhaft, ihr bleibt dran, ausharren ist drunter bleiben, unter einer Last, nicht weglaufen, sondern drunter bleiben und voller Glaubens. Und ich habe mich gefragt, was ist der Inhalt des Glaubens? Warum wird das gerade hier in diesem Text so erwähnt, dass es gläubige Menschen, allgemeingläubig ja, aber was war der Inhalt des Glaubens hier? Ich lese noch Vers 5. Sie sind ein Zeichen oder ein klarer und offensichtlicher Beweis des gerechten Gerichts Gottes, dass ihr würdig geachtet werdet des Reiches Gottes, um dessen Willen ihr auch leidet oder für das ihr auch alles erträgt. Die sind ein Zeichen dafür, was? Ich habe mich gefragt, worauf bezieht Paulus diese Worte? Ich war mir dann zum Schluss durch Lesen und Beten doch ziemlich sicher. Paulus bezieht diesen Beweis, dass ein Gericht Gottes kommt, bezieht er auf das Ausharren und das den Glauben dieser Menschen in der Gemeinde, in den Thessalonichern. Woran glaubten diese Menschen? Was war der Inhalt ihres Glaubens? Warum lobt Paulus das so sehr? Warum ist es ihm so wichtig, gerade ihnen zu sagen, wir sind schuldig vor Gott, wenn wir an euch denken, an euer Ausharren und an euren Glauben, an den ihr festhält, dann sind wir schuldig, von euch weiter zu erzählen, denn das ehrt Gott. Es ist etwas ganz Besonderes. Was haben sie geglaubt? Der Inhalt ihres Glaubens war höchstwahrscheinlich, das Gericht Gottes wird kommen. Wir werden bedrängt, der Weg wird immer enger, aber das letzte Wort ist noch nicht besprochen. Denn ihr Glauben und ihr Ausharren, ich sag's mit eigenen Worten, war ein klarer und offensichtlicher Beweis dafür, für ein gerechtes Gericht Gottes. Sie blieben drunter. Sie liefen nicht weg, auch wenn die Situation wahrscheinlich zum Teil aussichtslos war. Sie blieben dran, weil sie glaubten. Sie glaubten, dass das Gericht Gottes kommt. Gott hat sie nicht im Stich gelassen. Vor ein paar Wochen habe ich das mal erzählt, diese wahre Geschichte, als die übers Ohr gehauen wurden mit dem Mietvertrag. Und dass sie dem Vermieter dann gesagt haben, dass er sich doch ihre Telefonnummer aufschreiben sollte. Und er wird sie noch brauchen, denn sie glauben an einen Gott, der sich rächt oder der seine Kinder, sich für seine Kinder rächt. Und am nächsten Morgen rief dieser Mann wirklich an und fragte, was sie wohl für Menschen sind. Er konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Dieses Beispiel ging mir nochmal durch, als ich so diesen Text las. Es ist ein wahres Beispiel, es ist eine wahre Geschichte. Aber ich wollte das nochmal kurz hier erwähnen. Es ist bestimmt nicht die Regel in unserem Leben. Diese Brüder, die hatten diesen Freimut, auch diese Worte sagen zu können. Aber in diesem Text war der Beweis dafür, dass wirklich ein Gericht Gottes kommt, war diese Standfestigkeit der Gläubigen in den Thessalonicher, in dieser Gemeinde. Sie glaubten fest daran. Sie glaubten an Gott und sie blieben dran. Und Paulus sagt, wir sind schuldig vor Gott, das zu erzählen, darüber zu danken und den Gemeinden zu erzählen, wie ihr dran bleibt, wie ihr daran glaubt, wie ihr diesen Glauben nicht aufgibt, das Gericht Gottes kommt. Gott hat das letzte Wort noch nicht gesprochen. Nicht immer oder eher selten wird Gott Straftaten, die an gläubigen Menschen verübt werden, sofort vergelten. Das tut Gott. Davon gibt es viele Beispiele im Leben. Es gibt Beispiele, wo Gott Menschen straft, dass sie sterben müssen, als Folge des Vergehens an gläubige Menschen. Aber wir wissen auch sehr genau, wenn wir um uns schauen und wenn wir die Situation der Christenheit um uns sehen, wahrscheinlich wurden die Christen noch nie so stark verfolgt wie in unserer Zeit, die wir jetzt erleben. Und jeder von uns könnte zig Länder aufzählen von, wir sind gut informiert heutzutage und wir wissen, wie es unseren Brüdern und Schwestern ergeht in Ländern, wo sie verfolgt werden und wo sie nicht sofort die Vergeltung Gottes erleben dürfen. Aber es hat mich sehr ermutigt, einfach von dieser Gemeinde zu hören, dass ihr Ausharren und ihre Standfestigkeit und diesen Glauben an Gott, trotz der Einengung, trotz der Bedrängnis, sie gaben den nicht auf, sie blieben dran, denn sie wussten und glaubten ganz genau, auch wenn Gott nicht jetzt sofort vergilt, der Zeitpunkt wird kommen. Das letzte Wort wird Gott sprechen. Wir lesen Vers 6. So gewiss es bei Gott gerecht ist, oder in der Luther-Übersetzung lesen wir, denn es ist gerecht bei Gott, denen zu vergelten, die euch durch Drangsal bedrängen. Sie glaubten daran. Es ist einfach, es entspricht der Gerechtigkeit Gottes, denen zu vergelten, die euch bedrängen, euch einengen und euch verfolgen. Denn es ist gerecht bei Gott, denen zu vergelten, die euch durch Drangsal bedrängen und euch, den Bedrängten, durch Ruhe zusammen mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht in flammendem Feuer. Und tatsächlich, Paulus verweist auf die Endzeit. Ist das nicht ein Vertrösten? Haben wir das nicht oft auch in Russland gehört, wenn uns gesagt wurde, ja, ihr Christen, ihr glaubt nur an das Jenseits und ist das nicht so ein billiges Vertrösten, was ihr habt, nur an das Jenseits zu glauben und hier habt ihr nur Schwierigkeiten. Aber ist das nicht ein wahrer Trost, wenn ein Mensch, der glaubt an Gott, an den allmächtigen Gott, und hier wird das sogar ein klarer Beweis dafür gebraucht, dass ein klarer Beweis dafür, wenn Menschen bedrängt werden, sogar wenn sie für würdig geachtet werden, des Reiches Gottes zu leiden, darunter bleiben, gläubig bleiben, im Glauben wachsen, zunehmen, stärker werden im Glauben, wenn sie in der Liebe zunehmen und wachsen, ist das nicht ein Beweis dafür? Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Wir glauben, dass Gott dieses Gericht verüben wird. Gott wird sein Gericht verüben über Menschen, die uns bedrängen. Und denn es ist gerecht bei Gott, denen zu vergelten, die euch durch Drangsal bedrängen und euch aber Ruhe zu geben, dann, wenn bei der Offenbarung Jesu Christi, im lodernden Feuer, bei der Offenbarung mit seinen Engeln, wenn er in Macht kommen wird, dann wird er euch Ruhe geben, verspricht Gott hier, oder spricht Paulus durch den Heiligen Geist zu den Thessalonicher Christen. Und das war für sie eine Riesenermutigung in ihrer Zeit der Bedrängnis. Gott wird euch Ruhe, Linderung, Erholung, Erleichterung oder Entspannung. Jemand, der viel gearbeitet hat oder sehr stark Sport getrieben hat oder was auch immer, sehr, sehr müde geworden ist. Und wie angenehm ist dann diese Entspannung nachher, wenn man seinen ganzen Körper spürt, wie er müde ist, aber die Entspannung genießt. Ruhe geben, das sagt Gott. Dieser Augenblick wird kommen. Gib diesen Glauben nicht auf. Dabei übt er Vergeltung an denen, die Gott nicht kennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorchen. Sie werden Strafe leiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke, wenn er kommt, um an jenem Tag in seinen Heiligen verherrlicht und in allen denen bewundert zu werden, die geglaubt haben. Denn unser Zeugnis an euch ist geglaubt worden. Das haben wir euch erzählt, dass die Vergeltung Gottes kommen wird, sagt Paulus. Und ihr habt das geglaubt. Und ihr bleibt dran und ihr läuft nicht weg von dieser Bedrängnis. Ihr bleibt dran und ihr glaubt weiter. Und das nennt Paulus sie. Und das ist eine Riesenermutigung für diese bedrängten Christen. Gott wird vergelten. Ja, das Thema Vergeltung. Ich weiß, wie herausfordernd dieses Thema ist. Das fängt schon sehr früh an, gerade bei den Jungs. Ganz besonders, aber auch, es betrifft uns alle, wenn mir Böses getan wird, wie kann ich damit umgehen? Wie soll ich damit leben? In 1. Thessalonicher 5, Vers 15 lasen wir ja damals, achtet darauf, seht zu, richtet euren Blick darauf, dass niemand von euch einem anderen Böses mit Bösem vergelte. Achtet darauf, dass das nicht geschieht. Aber ist das nicht so, dass es schwer ist zu warten? Und ich habe hier auch Bibelstellen, die ich auch vorlesen wollte, zum Beispiel Psalm 119, Vers 84. Wie viele werden die Tage deines Knechtes sein? Wann wirst du Gericht üben an meinen Verfolgern? Der Psalmschreiber, der wartet darauf, sagt er, wann? Wann ist es soweit, dass du Vergeltung ausüben wirst? Oder Offenbarung 6, Vers 10. Und sie, die große Schar der Märtyrer, die umgebracht wurden hier auf der Erde, sie riefen mit lauter Stimme, diese Szene spielt sich im Himmel ab, und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, bis wann, o Herrscher, der du heilig und wahrhaftig bist, richtest du und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Bis wann? Wie lange sollen wir noch warten? Und hier merken wir, es sind Menschen, die ihr Leben hier auf der Erde gelassen haben, aber sie warten auf Vergeltung. Und das Gericht haben sie in die Hände Gottes gegeben. Wir saßen letzte Woche, Mittwoch war das, saßen wir mit den Brüdern bei der Bruderratssitzung und sprachen über diesen Text. Und ich fand diese Aussage, ich habe mir ein paar Aussagen notiert. Es gibt viele Dinge, wo wir Gott nachahmen sollten, sagt uns die Schrift. Wo wir einfach sehen sollen, wie Gott handelt, wie Jesus Christus, als er Mensch war auf dieser Erde, wie er gehandelt hat. Und dass wir genauso wie auch handeln. Aber andersrum, es gibt auch Dinge, die Gott sich vorbehält und sagt, das sind meine Sache, das werde ich machen. Und wahrscheinlich gehören dazu Gericht und Vergeltung. Wir haben uns gefragt, ist das möglich, Vergeltung oder Gericht zu üben, ohne schadenfroh zu sein? Dass derjenige, der mir wehgetan hat, dass er jetzt auch bestraft ist, ist das möglich? Es gibt Stellen in der Heiligen Schrift, die davon sagen und davon sprechen, dass heilige Menschen beim Gericht in der Ewigkeit dabei sein werden. Paulus sagt zu den Korinthern, habt ihr vergessen, dass ihr Engel richten werdet? Oder in Malachi sagt Gott zu den Gläubigen, zu den Frommen, die unterdrückt werden, wartet noch, es wird ein Augenblick kommen, wo ihr die Gottlose zertreten werdet. Menschen, die euch wehgetan haben, aber das ist der Ewigkeit vorbehalten, nicht hier. Dafür braucht unser Mensch die Verklärung, dieses neue Denken, dieses komplette Erneuerung, was wir im Himmel bekommen werden. Und jetzt behält sich Gott das Gericht selber vor. Und auch wenn unser Wunsch so stark ist, Vergeltung jetzt schon zu sehen, das zu erleben, hier ist Verfolgung, Bedrängnis verübt worden und eins zu eins anschließend darauf Vergeltung zu erleben und zu sehen, wie Gott dieses vergilt. Aber den Zeitpunkt der Vergeltung, das haben wir hier gelesen, ist zunächst einmal die Wiederkunft Jesu Christi. Bei der Offenbarung Jesu Christi mit seinen Engeln in seiner Macht in den lodernden Flammen. Da werdet ihr dabei sein. Da werden die Menschen, die euch verfolgt haben, Vergeltung bekommen, in erster Linie dann, und ihr Ruhe. Der Zeitpunkt des Gerichts ist in erster Linie die Wiederkunft. Und jetzt, ich hatte mir einige Beispiele aufgeschrieben. Jetzt könnte man sehr, sehr genau in unser Leben hineinschauen und sagen, okay, Vergeltung, Böses mit Bösem, Vergeltung, jemand hat mir wehgetan, ich soll mit Gutem darauf antworten, das haben wir gelesen. Richtet euer Blick darauf, seht zu, dass niemand von euch Böses mit Bösem vergelten. Aber wie ist das dann mit dem Schutz der Befohlenen, für die ich Verantwortung trage? Gibt es da einen Unterschied? Unsere älteren Leute, die haben das noch vielleicht nicht selber erlebt, aber eure Vorfahren, die haben das sehr, sehr stark erlebt, die Zeiten, als die Banden von Machno in der Ukraine wüteten. Und diese Geschichten kennen die älteren Leute sehr, sehr genau, wie Banden von Verbrechern durch die deutschen Dörfer zogen und Dinge taten, von denen man sich nicht nur Menschen umgebracht haben, sondern Frauen und Mädchen geschändet, Männer gezwungen haben zu tanzen, was sie nie im Leben getan haben, oder sich irgendwie nackt auszuziehen oder ganz schlimme Dinge. Und die Mennoniten, die hatten ja diesen Vorsatz, die Waffe nicht zu nehmen. Wie gehen wir mit solchen Situationen um? Böses wird mir angerichtet. Ich soll Böses nicht vergelten. Gott wird das vergelten. Aber wie ist das mit Schutz? Ich las oder hörte als Jugendliche eine Geschichte von Brüdern in russischer Haft. Es waren mehrere Brüder in der russischen Haft. Und wie es dann so oft zu der Zeit war, dann wurden Verbrecher in diesem Gefängnis angestiftet, diese Brüder ihnen Schaden zuzufügen. Und wie es dann so oft gemacht wurde, und irgendwie haben die Brüder das gemerkt, es waren 3 oder 4 Brüder und eine ganze Horde von Verbrechern. Wie es dann oft so gemacht wurde, wurde einer geschickt, um irgendwie zu provozieren, zu reizen. Meistens war das einer der schwächsten, der unbedeutendsten Menschen. Und ja, und so kam er auch auf diese Brüder und sagte, ja, kam auf einem der Brüder zu und sagte, ja, was wirst du tun, wenn ich dich auf die rechte Wange schlage? dann hat der Bruder kurz überlegt und man wusste von ihm, er hat früher Kampfsport getrieben. Und dann hat er kurz überlegt und gesagt, mich kannst du schlagen, aber für meine Brüder werde ich das Leben geben. Wie soll man das beurteilen? Und er hatte schon einen Hocker in der Hand, den er unterwegs genommen hat. Es kam nicht zu der Auseinandersetzung. Vergeltung, Schutz der Befohlenen. Wollen wir hierzu was sagen? Ich weiß, das ist ein sehr spannendes Thema. Ja, vom Text her hatte ich das nochmal gesagt, so der Glaube der Thessalonicher äußerte sich, denke ich mal, da bin ich mir so durch das Studieren dieser Stelle, kam ich zu der Überzeugung, der äußerte sich in erster Linie dadurch, dass sie geglaubt haben, dass sie standhaft blieben und geglaubt haben, Gott wird vergelten. Gott wird vergelten, auch wenn es lange dauert. Gott wird vergelten und sie glaubten daran, und sie hielten daran fest und sie blieben dran. Möchte jemand was dazu sagen? Mikro ist hier vorne. Gerne. Soweit ich informiert bin, haben dann irgendwann mal in diesen deutschen Dörfern unter den Mennoniten wurden dann doch Mannschaften des Selbstschutzes gebildet, die dann die Dörfer geschützt haben vor diesen Verbrechern und ich glaube sogar auch von der preußischen, vom deutschen Militär über Polen wurden dann manche Dörfer von Deutschen bewacht. So habe ich das mal gehört. Ja. So, es war ein Selbstschutz. Unterschied, Vergeltung und Schutz. Ja, möchten wir was dazu sagen? Ja, Bruder Jakob, das ist gut. Ich bringe Ihnen das Mikro, gerne. Sie müssen sich nicht nach vorne machen.
Über dieses Thema sprechen kann ich nicht, weil ich das nicht erlebt habe. Aber die Eltern haben mich erzählt, wie die. Mein Großvater, war ein Dorflehrer und Dorfprediger. Und die haben in Kirgisien gewohnt, selbst in Kirgisien wurde wenig Land. Und da haben sie den frisches Land gegeben, das wurde gesagt, Amchu in Kasachstan. Und da war das Dorf, also ungefähr 20 Familien haben ganz gegründet, schönes Dorf und gepflanzt und alles, geerntet. Und dann wurden die Kasachen sehr schlimm und haben die wussten, dass die Mennoniten oder die Gläubigen sich nicht wehren könnten oder wurden, haben sie einfach die Pferde gestohlen und kein Wasser gegeben zum Bewässern. Und dann haben sie, die Älteste vom Dorf, haben sich an die Regierung geschrieben, dass so eine Sache ist. Und dann hat die Regierung 100 Soldaten dahin gebracht, hingeschickt. Und die 100 Soldaten, die waren dann ein Jahr da und haben die beschützt, die Einwohner. Und wir haben einfach mit den Dorfbewohnern haben sie da gearbeitet, geholfen, alles. Und dieses Jahr war dann alles still. Und dann, wie die weggezogen sind, und dann fing das wieder von Neuem an. Und dann wurde das Dorf ganz annulliert. Die ganze Siedlung, die sind dann weggezogen und wieder zurück nach ihren vorherigen Ort. So, das habe ich mich in Erinnerung von Großeltern und Eltern.
Als wir so letzten Mittwoch zusammen saßen und auch merken, wie spannend dieses Thema ist und wie das doch uns packt. Und gerade bei diesem Gedanken, es geht jetzt nicht in erster Linie um mich, sondern um meine Familie, um meine Kinder. Ich weiß, wie Abraham hat dann zum Schluss gebetet und auch das irgendwo so im Gebet auch ausgedrückt: Danke, Herr, dass wir uns nicht darüber Gedanken machen müssen. Aber dann, dass wir nicht überlegen müssen, wie handle ich in der oder in der Situation, sondern wir leben in einer Zeit des Friedens, Zeit der Freiheit. Aber diese Frage, die bewegt Christen, die hat die Generationen vor uns bewegt und die wird auch die weiteren Generationen bewegen. Aber hier einfach von diesem Text heraus war mir das nochmal so deutlich, wie das doch so stark betont wird und wie so stark dieses Ausharren, diese Standhaftigkeit dieser Gläubigen in Thessalonich, dass sie diese Bedrängnis auf sich nahm im Glauben, der Zeitpunkt des Gerichts, der kommt. Ja? Und gleichzeitig spricht die Bibel über Waffen, auch positiv. Römer 13, da werden Waffen erwähnt. Und wenn Staatsgewalt Waffen trägt, dann sind die zum Schutz da und zum Vergeltung denen, die Verbrechen begehen. Ungefähr so, ich sage es mit eigenen Worten, das ist positiv erwähnt. Aber letztendlich wird das wahrscheinlich dem Gewissen des Einzelnen auch, sind wir herausgefordert, da jeder Einzelne in seiner Situation zu reagieren, aber diesen Grundsatz immer im Hinterkopf zu behalten. Zum Beispiel auch Philipper 1, 28 lese ich nochmal, Paulus zu den Philippern schreibt: Und ihr in nichts euch erschrecken lasset von den Widersachern, was für sie ein Beweis des Verderbens ist, aber eures Heils und das von Gott her. Wenn Christen dranbleiben, im Glauben bleiben und nicht diese Vergeltung suchen für den Schmerz, den ihnen angetan wurde, dann sagt Gott, es ist ein Beweis dafür, dass Gericht Gottes kommen wird und dass das Beweis des Verderbens, aber eures Heils. Aber zu den Soldaten damals, zur Zeit Jesu, als die Soldaten zu Johannes kamen und gefragt haben, ja, was sollen sie tun? Hat Johannes denen nicht gesagt, legt eure Waffen jetzt ab, eure Schwerter und werdet jetzt nicht Soldaten, werdet jetzt Zivilmenschen, sondern was gibt Jesus ihnen mit? Könnt ihr euch noch erinnern? Bitte? Menschen nicht beleidigen, sagt Johann, mit eigenen Worten, so gerecht umgehen mit Menschen, in denen sie in Begegnung kommen. Und da ist die Situation des Einzelnen. Wenn so ein Soldat weiter in seiner Einheit marschiert, irgendwo auf dem Schiff ist oder in seiner Einheit marschiert und jetzt es aber zu einer Situation kommt, wo er merkt, das kann ich jetzt nicht mehr mit meinem Gewissen vereinbaren. Jetzt ist kein Schutz mehr angesagt, sondern was auch immer. Wie reagiert dann dieser Mensch im Einzelnen? Aber Johannes war das, hat er nicht gesagt, legt die Waffen ab, sondern handelt gerecht, verurteilt Menschen nicht. Jakob ist jetzt nicht da. Ich erzähle es einfach in seiner Abwesenheit. Er erzählte das auch vom letzten Mal. Diese Verse im Johannesevangelium waren für ihn mal eine große Hilfe. Er ist ein Offizier gewesen beim russischen Militär. Und als er sich bekehrt hatte, hat diese Stelle oder überhaupt dieses, wie ist das möglich als Soldat und gläubig sein, wie kann ich das zusammenbringen? Und das hat ihm sehr viel Mühe gebracht und er ist dann zur Ruhe gekommen durch diese Stelle im Johannesevangelium, wo Jesus gesagt hat den Soldaten, oder Johannes gesagt hat, die sollen, es geht jetzt nicht darum, komplett den Dienst zu quittieren, weil das dachte Jakob, soll ich jetzt zum Amt gehen und sagen, ich gebe meinen Posten ab, das wäre direkt der Gang ins Gefängnis. Das wusste er, aber er wollte richtig handeln und hier ist er dann zur Ruhe gekommen. Und wo er sich dann gesagt hat, in einzelnen Situationen, die dann kommen werden, dann werde ich versuchen, im Lichte der Bibel mich dann auch zu entscheiden. Wir können es nicht im Vorfeld alles sagen. Oder ganz praktisch ein Angriff auf die Missionsstation in Malawi. Ich weiß nicht, wer das kennt, Malawi, den Begriff kennen wir. Und auf dieser Station ist mal von mehreren Jahren zurück ein Angriff gestartet worden von Verbrechern, der Anführer dieser Bande hat sie gewarnt, seine Leute, sie sollen das nicht machen, aber die haben das doch gemacht und irgendwann mal einer der Missionare, der ist dann, hat sich vor seine Familie gestellt mit einem Messer in der Hand, ja, und da waren Feuerwaffen im Einsatz und es ist aber keiner zu Schaden gekommen. Er hat nur etwas, einen der Verbrecher verletzt und dann sind die geflüchtet. Aber das war so eine Situation, da hat man keine Zeit vorher zu überlegen, wie handle ich. Er hat das bestimmt auch nicht vorher überlegt. Aber in dem Augenblick war es den beiden klar, die Frau kocht Wasser auf und er nimmt das Messer in die Hand. Aber grundsätzlich gilt dieses Wort von Jesus grundsätzlich: nicht ihr vergeltet, das Gericht steht nicht euch zu und Vergeltung für Schmerz, das ist nicht eure Sache, das wird Gott machen. Spätestens beim Zeitpunkt der Wiederkunft wird Gott das machen, er wird für seine Kinder sorgen und dann werden Vergeltung bekommen, die Böses getan haben und ihr, die ihr bedrängt wurdet, ihr werdet Vergeltung bekommen. Gut, wir brechen hier ab, nächstes Mal geht's weiter. Und vielleicht haben wir Fragen mitgenommen, bringen wir Fragen mit und vielleicht steigen wir noch etwas in dieses Thema ein und dann geht's weiter.